Man muss ja Putin nicht mögen, aber man muss anerkennen, dass er dieses Land wieder auf die Füße gestellt hat. Aus russischer Sicht wird er sicher in die Geschichte eingehen als einer der Großen. Also der Meinungskorridor, der diskutiert werden kann, ist in Russland breiter als im Westen.
Wo ist eigentlich für Sie das ganz große Fragezeichen noch bei diesem Massaker von Butscha?
Nee, eigentlich, ich zweifle gar nicht. Also die westliche Version halte ich für Bullshit, weil wenn sie so eindeutig wäre, dann könnte man sie belegen. Wird nicht getan, es gibt nur die Medienberichte, emotional, aber es gibt keine Fakten, es gibt keine Aufklärungskommission, keine internationale, es gibt keine Liste der Toten, nichts.
Ist Russland eine Diktatur?
Das ist so ein herrlicher Schwachsinn.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und während andere Medien mehr über die Leute schreiben, sprechen wir mit den Leuten. Und in diesem Sinne haben wir heute einen wahnsinnig interessanten Gast. Er ist 1971 geboren, bezeichnet sich selbst als Experte für Osteuropa, lebt in Russland, St. Petersburg und den meisten wird er wahrscheinlich geläufig sein, wenn ich ihn als Herausgeber und Publizisten, Journalisten des Magazins, des Blogs Anti-Spiegel vorstelle. Es ist dies Thomas Röper. Vielen herzlichen Dank, Herr Röper, dass Sie hier sich Zeit nehmen für uns. Vielleicht erste Frage für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Sie nicht kennen. Wer sind Sie und was hat Sie nach Russland gebracht?
Nach Russland habe ich, das ist lange her, das ist viel zu lange Geschichte. Das war Anfang der 90er, da habe ich Freunde gefunden, bin oft gereist, habe die Sprache irgendwie eher nebenbei zufällig gelernt, so ein paar Brocken aufgeschnappt und irgendwann konnte ich sprechen. Und irgendwann 98 habe ich gesagt, ich finde das dann spannend. Damals war es ja noch wirklich schlimm hier, also ne, arm, kriminell, das war alles noch, die 90er waren ja eine heiße Zeit. Aber ich fand das spannend und bin dann hier rüber und habe angefangen hier zu arbeiten. Aber ich habe mich in das Land verliebt, vor allem in die Menschen. Heute ist es völlig anders als damals, aber die Menschen sind geblieben, wie sie sind, offen und freundlich und hilfsbereit und gastfreundlich. Und das war der Grund, warum ich nach Russland gegangen bin. Also das eigentlich in aller Kürze. Die Geschichte könnte man eine Stunde erzählen. Da war viel bei.
Jetzt haben Sie eine Geschichte geschrieben, unlängst, ich glaube, vor ein paar Tagen war es. Am 30. April haben Sie eine Geschichte geschrieben, die trägt den Titel Offenbar stehen NATO-Generäle hinter dem Beschuss russischer Städte. Erzählen Sie, Herr Röper, was haben Sie da Brisantes herausgefunden? Um was geht es?
Das war jetzt weniger ich. Das ist eine Stiftung, eine russische, die sich sehr für, das klingt immer für die Propagandisten im Westen so merkwürdig, die sich sehr für Menschenrechte einsetzt. Die gehen gegen Kriegsverbrechen vor und so weiter. Recherchieren sehr gut. Ich kenne auch die Chefin der Stiftung schon eine Zeit lang. Und die haben mich irgendwann mal angesprochen, ob ich was wüsste über NATO-Offiziere in der Ukraine. Ein paar Sachen konnte ich ihnen sagen. Und dann haben die recherchiert. Die haben auch wohl ein paar Quellen. Wie gesagt, die Quellen kann ich nicht verifizieren. Nichtsdestotrotz liegen der Recherche aber genug Informationen zugrunde, die man überprüfen kann. Und die zeigen, dass NATO-Generäle schon seit Beginn der Geschichte in der Ukraine waren. Da gibt es dann immer zwei Versionen, also der Trevor Cardieu, das ist ein Kanadier, dass der in der Ukraine war, ist offiziell bekannt, der war schon also im März 22, direkt nachdem es angefangen hat da. Das hat auch niemand bestritten. Die Frage ist, in welcher Aufgabe? In Kanada wurde später dann mitgeteilt, ja, der ist wegen sexueller Belästigung aus der Armee entlassen worden und was der macht, wissen wir gar nicht so genau. Die andere Seite ist eben, der war von Kanada entsandt. Zu helfen und als es dann rauskam, haben sie natürlich alle Verbindungen abgebrochen. Der Mann war dann angeblich in Azovstal, gab es Meldungen. Es gab auch eine Meldung vom damaligen Pressechef der Donetsker Volksrepublik, als Azovstal sich ergeben hat, dass der in Kriegsgefangenschaft gegangen ist. Ich kenne den, also nicht gut, aber ich habe ihn ein paar Mal getroffen, diesen Chef der Presse in der DNR. Das ist jetzt keiner, der Blödsinn erzählt. Man muss die DNR und die ganzen nicht mögen, aber der Mann war immer sachlich korrekt. Aber die Meldung kam nur einmal von ihnen und danach nie wieder. Also die Russen, entweder ist es nie passiert, der ist nicht gefangen worden oder die Russen wollten sich bekannt geben. Egal. Auf jeden Fall in Kanada heißt es seitdem, ja, der Mann ist aber nun entlassen und alles sein Privatproblem, sexuelle Belästigung und so weiter. Und da gibt es viele Beispiele. Es gibt auch den General Augusto aus den USA, der relativ offiziell in der Ukraine rumläuft und der ukrainischen Armee hilft oder dem Generalstab bei Planung und so weiter. Das ist auch wieder die Frage, ne? Ist er so ein Berater oder ist er, wie die Recherche ergeben hat, eher schon der Mann, der im Grunde das Oberkommando übernommen hat. Also da sind der Kern der Geschichte ist definitiv nachprüfbar in westlichen Quellen. stellen. Was dann die Quellen der Stiftung dazu beigetragen haben, kann ich nicht überprüfen. Aber wie gesagt, soweit ich weiß, arbeitet die Stiftung ordentlich. Und im Ergebnis ist es so, dass im Grunde der Westen, wenn man dieser Recherche der Stiftung glaubt, dass der Westen im Grunde die USA die ukrainischen Streitkräfte schon kommandieren. Dazu gehören eben auch die Angriffe auf russisches Gebiet.
Ist eine Hochbrisanz. Also es ist jetzt eigentlich das Thema, worüber alle streiten. NATO-Truppen, NATO-Generäle in der Ukraine. Wie weit ist die NATO da schon involviert? Jetzt, wenn das stimmt, ist das ja eigentlich beschlossene Sachen. Ist das Tatsachen? Ist die NATO da im Krieg? Wie verifizieren Sie das von dieser Stiftung? Meine, haben Sie da irgendwelche Anhaltspunkte? Das ist ja hochbrisant, oder? Wie würden Sie die Glaubwürdigkeit dieser Stiftung auch untermalen? Warum stimmt das?
Nochmal, die Stiftung halte ich für sehr glaubwürdig. Ich kenne die Leute da. Das heißt natürlich nicht, dass da vielleicht eine Quelle, die Sie haben müssen. Ne? Du kannst als Journalist immer Pech haben, dass du eine Quelle für gut hältst und dann erzählt die dir Blödsinn. Das kann dir passieren. Von daher, ich sage, die haben drei Quellen in der Recherche. Wie gut die Quellen sind, kann ich nicht sagen. Aber es ist ja jetzt, NATO in der Ukraine ist ja kein Geheimnis. Also das kann man ja inzwischen im Westen auch überall nachlesen. Aber, ne, nehmen wir das Telefonat der Luftwaffengeneräle aus Deutschland. Die haben sehr offen gesagt, dass da zivil gekleidete Amerikaner rumlaufen, womit sie gemeint haben, ne, Ausbilder oder Soldaten. Nehmen wir, wie gesagt, die Meldung mit Augusto, der ist ja offiziell da. Die Amerikaner haben sich immer damit gerühmt, dass sie die ukrainische Offensive mitgeplant haben. Als sie dann geplatzt ist, wollten die Amerikaner nichts mehr zu tun haben. Aber nehmen wir die Medienberichte von Anfang 23, da haben sich alle in Amerika damit gerühmt, wie toll sie das vorbereitet haben. Die Waffen maßgeschneidert für die Offensive geliefert. Geheimdienstdaten werden übermittelt. Die NATO-Infrastruktur wird von der Ukraine, wird der Ukraine zur Verfügung gestellt, sei es Aufklärung, Satellitendaten und so weiter. Wir wissen vom polnischen Außenminister Sikorski, der Anfang März mitgeteilt hat, ja, da sind NATO-Soldaten, das wären dann schon lange da. Wir wissen es von den Briten, die es gesagt haben. Die Frage ist immer, sind das jetzt schon Kampftruppen vorne oder sind das Ausbilder hinten? Oder wie gesagt, wird ein Berater im Generalstab. Aber dass die NATO da drin ist, kann eigentlich niemand mehr ernsthaft bestreiten.
Was suchen westliche NATO-Soldaten eigentlich in der Ukraine? Was haben französische, britische oder auch amerikanische Truppen da verloren?
Ja, eigentlich gar nichts. Eigentlich gar nichts. Aber der Punkt ist ja, es geht für den Westen, also damit muss ich dann sagen, aus meiner Sicht den USA, weil die Europäer sind ja nicht die großen Gewinner des Konflikts. Es geht darum, Russland zu schwächen. Man muss es immer geopolitisch sehen. Geopolitisch ist die Welt ein Schachbrett. Russland ist groß, Russland hat viele Rohstoffe, Russland ist reich und Russland ist nicht gehorsam. So, das Gleiche gilt für China oder Venezuela, Iran. Und darum müssen die weg. Das stört den Weltmachtanspruch der USA. Den verkünden sie ja auch. Und wie heißt das bei denen so schön? Worldwide Dominance. Ja, die Welt dominieren, das ist Weltmacht. Das ist ja alles kein Geheimnis. Und dann muss man eben ganz einfach nur eins und eins zusammenzählen. Also wenn ich jetzt die Weltmacht sein will und da stört mich einer, ist es mein Ziel, den platt zu machen, zu schwächen. So, und die Ukraine ist für Russland eben dafür, also gegen Russland ideal. Aus Sicht der USA, weil erstens ohne Ende gab es verwandtschaftliche Beziehungen und zweitens ist die Ukraine ja selbst auch ein reiches Land eigentlich, wenn sie nicht von dem nach der Unabhängigkeit nur von irgendwelchen korrupten Oligarchen regiert worden wäre, die es ausgeplündert haben. Aber die Basis in der Ukraine ist ja da, war ja da vor allem, jetzt ist ja viel weg. So, und wenn man das nimmt, dann haben wir eine Situation, in der die USA versuchen, Russland über die Ukraine zu schwächen. Und inzwischen sind sie all in gegangen. Das bedeutet, sie haben weltweit immer wieder geschrien, Russland muss strategisch Niederlage, Russland muss verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Das heißt, wenn jetzt das in der Ukraine mit einem russischen Sieg ausgeht oder mit einem Verhandlungsfrieden, bei dem Russland im Grunde dann als Sieger hervorgeht, also weil es seine Forderung durchsetzt, nämlich eine neutrale Ukraine, dann ist das für die USA im Grunde, als wenn sie den Krieg verloren hätten. Und das können sie sich nicht leisten, weil wir haben... Weil sie den Druck auch weltweit ausüben wollen. Also wir haben ein sehr schönes Beispiel gehabt, sehen Sie sich an die G20-Treffen 22 und 23 Gipfel. 22 waren die Russen noch sehr isoliert, die USA haben Druck gemacht, die G20 hatten große Angst, sich auf die Seite Russlands zu stellen, haben den russischen Angriffskrieg böse verurteilt. 2023, als die gesehen haben, oh, man kann dem großen Schulhofschläger USA Widerstand leisten, haben sie plötzlich gesagt, wir wollen das Thema Ukraine nicht mal auf der Tagesordnung haben bei den G20 in Indien. Ja? Das heißt, wir sehen den Unterschied. Und das ist für die USA ein Problem. Also früher hatte die Welt Angst, die USA zu verärgern wegen Sanktionen und weiß ich was. Und jetzt hat die Welt gesehen, oh, man kann doch. Und plötzlich sind die Länder im globalen Süden der Meinung, ja, ich muss auf die USA nicht mehr hören. Also für die USA geht es um viel und deshalb erhöhen sie die Einsätze, weil es schlecht läuft.
Sie berichten ja regelmäßig aus dem Kriegsgebiet. Frage, wann waren Sie das letzte Mal da? Wie waren auch Ihre Eindrücke? Was können Sie 2 Jahre nach Kriegsausbruch an diesem 24. Februar 2022, was können Sie da konkret berichten?
Das ist so unterschiedlich. Also ich war schon länger nicht mehr da. Letztes Mal richtig an der Front war ich im Sommer 23. Ich war jetzt ich war im März dann nochmal da. Aber gut, da war ich weit weg. Also jetzt war ich Wahlbeobachter in Saporosche. Und dass die internationalen Wahlbeobachter, da haben die eine riesen Angst, dass dem was passiert. Da wird man weit weg von der Frontlinie gehalten. Also wir haben nicht mal eine Explosion gehört. Das heißt, da habe ich jetzt nicht sonderlich viel mitgekriegt. Ich habe gesehen, wie die Leute da leben in den heute nach russischer Sicht russischen Gebieten, wie da gebaut wird und wie die Stimmung ist, weil wir wirklich viel rumgefahren sind. Wir sind mit auf den Straßen unterwegs gewesen, haben mit Leuten gesprochen. Also von daher, die Gebiete sind ja unterschiedlich. Lugansk, Donetsk, anders als Saporosche, anders als Cherson. Also da müsste man die Frage präzisieren. Das ist eine sehr große Frage.
Wie würden Sie sie präzisieren? Wo finden Sie, wo stellen Sie die bedeutendsten Unterschiede fest im Vergleich zu gleich zu Kriegsbeginn? Hat sich vielleicht auch eine gewisse Kriegsmüdigkeit eingestellt? Sind die Leute noch verzweifelter? Was nehmen Sie wahr?
Kriegsmüdigkeit überhaupt nicht. Die sehe ich überhaupt nicht. Also wie gesagt, Lugansk und Donetsk, da ist die Sache klar. Die haben seit 2014 Krieg gehabt. Dass die zu Russland wollten, das ist für jeden, der nur halbwegs objektiv draufschaut, völlig klar. Saporosche und Cherson waren ein bisschen anders. Also in Saporosche, als ich das erste Mal da war, im März 22, habe ich schon gesehen, die Stimmung war sehr pro-russisch. Allerdings hatten die Leute Angst. In der Ukraine gab es ja seit 2014 Repressionen für jeden, der Russland irgendwie gut findet. Das heißt, was ich damals erlebt habe, war im März, also war es ja ganz frisch, März 22, war es gerade 2-3 Wochen alt. Da habe ich erlebt, wie die Leute, wir hatten Soldaten dabei, die uns schützen. Also wir waren so auf Plätzen, wo humanitäre Hilfe ausgegeben wurde. Die Soldaten standen da rundherum. Und wir konnten uns aber frei bewegen, mit den Leuten reden. Und da habe ich eben gesehen, dass das unglaublich, die Anti-Russen unglaublich laut waren, aggressiv, waren gebrüllt und waren sauer. Und dann gab es aber auch die Pro-Russen, aber die hatten Angst, die haben geflüstert. Im Vorbeigehen haben sie geflüstert, danke, dass ihr da seid. Die hatten Angst, laut was zu sagen. Das war so die Atmosphäre, die in der Ukraine generell herrschte. Und das Gefühl war da schon, dass in Saporosche die Mehrheit auch pro-russisch ist. In Cherson habe ich es im Mai, als ich da war, Mai 22, anders erlebt. Da war es sehr 50-50, sehr skeptisch. Und dann war ich im September wieder, im September 22 in Cherson. Und da hat es sich innerhalb von ein paar Monaten komplett gekippt. Weil die wurden von der Ukraine massiv beschossen. Also es ist so ziemlich jedes Dorf, jedes Städtchen, das was beschossen war, war die Schule, war eine Verwaltung und vielleicht ein Krankenhaus. Also die haben wirklich, die Ukrainer zielen genau gezielt dahin. Also so macht man sich keine Freunde der Bevölkerung. Und in Cherson ist die Stimmung wirklich innerhalb von 3-4 Monaten komplett gekippt. Das war ganz spannend zu sehen. Darum sage ich, die Gebiete sind sehr unterschiedlich. Also und ein Frontbesuch, wenn man jetzt vorne in der ersten Reihe rumtut, wo wirklich geschossen wird, das ist ja nochmal wieder das Ganze.
Ja. Stellen Sie auch eine gewisse Verrohung fest? Ich meine, ich habe kürzlich mal eine Dokumentation, eine Reportage gesehen im japanischen Fernsehen. Und da waren unglaubliche Bilder, die ganze Brutalität des Krieges kam da rüber. Am Anfang war eher die Rede von einem geordneten Krieg zwischen zwei regulären Armeen. Was können Sie über die Brutalität des Krieges jetzt 2 Jahre nach Ausbruch sagen?
Also ich sag mal so, die Kampfhandlungen sind härter geworden, brutaler geworden. Das auf jeden Fall. Das war am Anfang alles noch sehr harmlos. Aber brutal der Krieg selbst war er immer. Also ich war ja nun, war das März, nee, April, glaube ich, war das erste Mal in Mariupol. Mariupol. Da wurde ja noch geschossen, da war ja noch Azovstal und so. Das war eine spannende Reise. Da sind wir also hingekommen, auch zu Plätzen, Krankenhäuser, humanitäre Hilfeausgabestellungen und so weiter. Und da haben wir mit Leuten gesprochen, die gerade eine Stunde aus dem Keller waren. Die haben da 6 Wochen im Keller gesessen. Und was die erzählt haben, also das brutal war das immer. Auch bei einer Wache, wo ich dann, das war auch so eine zerstörte Stadt. Also brutal war das immer. Da hat sich jetzt nicht viel geändert. Was jetzt die Reportage in Japan gesagt hat, kann ich nicht sagen, ich kenne sie nicht. Aber heftigste Geschichten über brutale Kriegsverbrechen kenne ich vom ersten Tag an.
Kennen Sie auch die Zahlen von Toten? Kursieren die? Ist das auf irgendeiner Seite? Gibt es da verlässliche Zahlen von gefallenen Soldaten?
gehe ich nicht rein, die kann man nicht überprüfen und im Krieg muss man immer davon ausgehen, beide Seiten lügen, das muss man erstmal tun. Generell kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass das, was das russische Verteidigungsministerium meldet, so man es später überprüfen kann, sich eigentlich immer als wahr herausstellt. Sie melden keine eigenen Verluste, das tut man nicht im Krieg, aber das, was sie melden, scheint wahr zu sein. Also was man später überprüfen kann, hat sich bestätigt. Aber nichtsdestotrotz, ich sage nichts zu Zahlen. Also da soll jeder schätzen, was er will.
Gibt es eigentlich auch Kriegsgefangene? Und wenn ja, was passiert mit denen? Von denen liest man fast nichts.
Ja, natürlich gibt es sie. Ich habe auch schon Kriegsgefangene interviewt. Klar, die gibt es natürlich seit Anfang an. Die Russen trennen da sehr. Die Russen trennen zwischen denen, die wirklich Kriegsverbrechen begangen haben, also so Leute von Azov und so. Also ich war in Jelenowka im Kriegsgefängnis, in diesem Untersuchungsgefängnis. Wenn man sich die Typen von Azov anguckt, die haben also Hakenkreuz über die ganze Arme markiert. Das sind Leute, also wenn die dort schon rumlaufen würden, müssten die lange Ärmel anziehen, weil das ist alles verfassungsfeindlich. Aber es sind ja die Guten für Demokratie. Also das heißt, die sind als Kriegsgefangene, nicht nur als auch Kriegsverbrecher, werden untersucht, was die getan haben, weil Azov hat viele Kriegsverbrechen begangen. Aber die regulären Soldaten der ukrainischen Armee, Gott, die kommen in Kriegsgefangenschaft. Das ist natürlich kein Shangri-La und kein Luxushotel, aber die kriegen dreimal am Tag zu essen und dann ist das erstmal in Ordnung. Von daher, Kriegsgefangenschaft ist nicht schön, aber ich war in zwei Kriegsgefangenengefängnissen, Jelenowka und Donetsk. Und die Zustände, wie gesagt, das ist jetzt, ne, Gefängnis ist nie schön und da auch nicht, aber die kriegen zu essen, haben eine Dusche und das ist okay.
Jetzt wird Ihnen ja konkret vorgeworfen, Sie seien eigentlich ein Desinformator, Propagandist der Russen und alles. Jetzt will ich Sie ganz einfach fragen. Gehen Sie eigentlich auch auf die andere Seite der Front? Sprechen Sie auch mit, sagen wir jetzt mal eher, mit den Ukrainern, die für die Ukraine kämpfen, eben klassische westliche Werte verteidigen? Was sagen die?
Ja, würde ich gerne. Das Problem ist, dass die Ukraine ja komplett zensiert hat alles. Und in der Ukraine wird jeder eine andere Meinung hat verhaftet. Würde ich also in die Ukraine fahren, könnte ich an der Grenze gleich mit Handschellen weiterlaufen. Das heißt, ich würde gerne, wenn man könnte, aber es geht nicht. Nichtsdestotrotz, ich habe Leute, ich kenne auch Bekannte in der Ukraine, die es anders sehen. Also ich kenne deren Meinung schon. Aber hinfahren kann ich nicht.
Was wissen Sie über die ukrainischen Streitkräfte? Wie gehen die vor? Wie brutal sind sie? Was wissen Sie über die Ukraine?
Ja, also man muss ja mal sagen, also Soldaten sind Menschen und in jeder Gesellschaft gibt es Kriminelle, die auch Soldaten bauen Mist. Das heißt also, es gibt zum einen gibt diese nationalsozialistischen, diese Nazi-Bataillone, diese ehemaligen, ne, früher hieß es die Freiwilligenkorps, Azov und wie sie alle heißen, die haben ziemlich wild gehaust, das muss man sagen. Die ukrainische Armee, ich meine, die Soldaten sind, gut, es geht auch in der Ukraine, sind viele radikalisiert, aber die Soldaten sind ja auch erstmal arme Schweine. Aber dass dann eben, wenn dann von oben Befehle kommen, was ich, ne, nimm jetzt deine Artillerie und schieß mal eben auf den Markt in Donetsk, da kann der Soldat vor Ort vielleicht gar nichts für. Er hat einen Befehl und schießt. Mhm. So. Das heißt, man muss immer die Frage stellen, passieren diese Dinge bewusst, angeordnet von oben oder nicht? Und das passiert in der Ukraine definitiv. Wir haben dieses sogenannte russische Freiwilligenkorps, das auch die westlichen Medien immer sehr lobend erwähnen, weil es ja in Belgorod oder Kursk immer über die russische Grenze läuft und irgendwelche Dörfer angreift, wo nur Zivilisten wohnen, also keinerlei militärische Ziele. Aber man muss dann immer sehr genau lesen, weil man kann auch dann zwischen den Zeilen mal erfahren, dass dieses Freiwilligenkorps wirklich komplett Nazi ist. Der Chef ist ein Herr Kapustin, ein Russe aus Moskau, ich glaube mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen, in Deutschland aufgewachsen und aus Deutschland ausgewiesen wegen seiner radikalen nationalsozialistischen Einstellung. Dann in die Ukraine gegangen, die haben ihn aufgenommen, die Superdemokraten, und dort wird unterstützt des Geheimdienstes aktiv und auch hat auch eine Medienplattform gekriegt. Dort darf er seinen ganzen Schwachsinn da erzählen. Und der hat eine Gruppe zusammengestellt von genauso radikalen Russen und die machen dann solche Angriffe. Natürlich mit Deckung der Ukraine, die können nicht mit schweren Waffen, mit Humvees, haben wir aus Amerika geliefert, in irgendwelche russischen Dörfer über die Grenze fahren, ohne dass die Ukrainer das wissen. Ja, wo sollen sie die Humvees her haben? Fangen wir da an. Also von daher, die Brutalität gibt's. Die gibt's definitiv. Wie gesagt, ich weise auch immer darauf hin, also der Ukraine-Konflikt hat in 2 Jahren weniger Opfer gefordert als das Ding in Gaza. So, wo ist jetzt der brutale Krieg? Wo wird er geführt? Da oder da? Ja, also wie gesagt, ich habe selber erlebt den Beschuss von zivilen Zielen gezielt. Was wir in der Ukraine sehen, wenn da zivile Ziele getroffen werden, ist meist Raketentrümmer. Also natürlich kann auch den Russen passieren, dass sie mal vorbeischießen, aber oft sind es Raketentrümmer. Das heißt, die Luftabwehr schießt was ab, es fällt runter und fällt auf ein Wohnhaus. Mhm. Ist natürlich blöd, aber ist kein gezielter Beschuss.
Aber ich habe Sie richtig verstanden. Diese umstrittene Frage, dass in der Ukraine angeblich Nazis kämpfen, das würden Sie klar mit Ja beantworten. In der Ukraine kämpfen Nazis, das ist... Das haben Sie so erlebt, gesehen und das ist unbestritten.
Die muss nur in so ein Gefangenenlager gehen, wo die Zeichen sind. Das sind SS-Roten Hakenkreuze. Da haben Leute einen Hitler auf dem Ohr, auf dem Arm. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Also es sind nicht alle Nazis, aber sie sind da. Es ist vom Staat gewollt. Diese Dinger wurden vom ukrainischen Staat gezielt gefördert und finanziert. Ich war an der Basis von Azov bei Mariupol. Was man da gesehen hat, die hatten sogar die Ikone mit Hitler. Also auf die sind nicht mehr die Deutschen gekommen. Mhm. Also von daher, das müssen wir nicht diskutieren. Das gibt es. Ich sage nicht, dass es alle sind, aber das gibt es ganz sicher. Und das gibt es auch organisiert und gewollt von der ukrainischen Regierung. Und der Westen weiß es auch. In der Azov-Basis bei Mariupol habe ich Visitenkarten von deutschen Botschaftsmitarbeitern gefunden. Die können nicht erzählen, sie wussten nicht, wo sie hingefahren sind. Mhm. Und die können nicht sagen, sie haben es nicht gesehen.
Mhm. Unglaublich umstrittenes Thema. Nicht mehr so präsent in den Medien, aber immer noch ein unglaubliches Reizthema ist ja das Massaker von Butscha. Ja. Was wissen Sie darüber? Was können Sie darüber aufklären? Was wissen Sie?
Ja, also wissen tue ich erstmal gar nichts, ich war nicht da. Ich habe einen bekannten Franzosen, Journalist, der war da, der hat erzählt, das hat er später im französischen Radio erzählt, danach hat er Riesenprobleme bekommen. Der hat erzählt, die waren da mit Journalisten, dann sollte ihnen das gezeigt werden und der hat gesehen, wie der LKWs kam und die Leichen ausgeladen und drapiert haben. Kann man glauben, wenn nicht. Und als er das in Frankreich erzählt hat, hat er ein Riesenproblem gekriegt. Es gab sogar Mordanschlag. Inzwischen hat er Asyl in Russland, also politisches Asyl in Russland gekriegt. Egal. Mhm. Nehmen wir das, was wir objektiv sehen können. Objektiv können wir sehen, da habe ich auch bei Antispiegel TV, da haben wir eine ganze Folge drüber gemacht, das genau gezeigt mit den Videos. Wir können also sehen, es gab damals die Situation, dass die Russen sich plötzlich praktisch über Nacht aus dem Großraum Kiew zurückgezogen haben Ende März. Das wird im Westen immer noch verkauft, das ist der große militärische Sieg der Ukraine. Blöderweise wurde da fast nicht gekämpft, die sind einfach gegangen. Die Russen sagen, die sind gegangen, weil damals die Verhandlungen in Istanbul waren, über eine Friedenslösung. Die hatten ja von Kiew schon ein Papier gekriegt, wo drin steht, jawohl, wir sind einverstanden, wir gehen nicht in die NATO, alles gut, ne? Wir sind ein neutraler Staat. Das ist ja das, was Russland wollte. Russland wollte ja nie mehr als die Ukraine als neutralen Staat zwischen sich und dem Westen. Da hatten sich auch im Grunde geeinigt. Und dann hieß es aber, ja, das ist ja keine echte Verhandlung. Wenn ihr da Kiew umstellt habt, dann ist die russische Version, sie haben sich als Zeichen des guten Willens zurückgezogen, um diese Verhandlung zu Ende zu bringen. Muss man auch wieder, ne? Wer hat recht, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, von großen Kampfhandlungen ist nicht die Rede. Die Russen sind gegangen. So. Wenn die Russen jetzt solche Kriegsverbrechen begangen hätten, dass da über Leichen auf der Straße sind, ich war ja in Gegenden, wo die Russen noch gekämpft haben, ich habe das jetzt nicht, in der Form nicht gesehen, aber nur so, wenn das jetzt war, dann hätten sie die Leiche zunächst wegräumen können. Sie wussten ja, dass sie gehen, das war ja kein spontaner überstürzter Flucht. So, ja, und jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt kommt die Chronologie, die ist spannend. Ich muss jetzt beim Datum, kann ich mich um den Tag irren. Es passiert dann Folgendes, am 31. März sind die Russen gegangen. Da gab es ein Video, das ist inzwischen aus dem Netz gelöscht, vom Bürgermeister von Butscha. Der hat freudestrahlend erzählt, die Okkupanten sind weg. Und wir sind frei, heil Ukraine, also Slava Ukraine und so. Der war voll happy, seine Stadt ist befreit. Kein Wort über Kriegsverbrechen, Leichen und so weiter. Kein Wort. Und der war super drauf, hat sich gefreut, gelacht und gefeiert. Dann kam, ich glaube, das war der 2. April, kam die Meldung, die Ukraine rückt ein. Also wieder, ne, das war jetzt kein Kampf, wo die Russen verdrängt wurden. Ukrainische Medien, am 2. April rückt die Ukraine ein. Und zwar ganz konkret diese radikal-nationalistischen Chors, die rücken in Butscha ein mit dem Befehl, stand in ukrainischen Medien, die Stadt von russischen Kollaborateuren zu säubern. So. Da gab es noch viele interessante Videos. Am 3. April gab es die Leichen auf der Straße und Theater. Mhm. Es gibt Videos davon, wie diese Gruppen reinfahren nach Butscha, da sind auch keine Leichen. Mhm. Ja? Aber sie kommen rein von pro-russischen Kollaborateuren säubern, am nächsten Tag ist die Stadt voller Leichen. Mhm. Und die Leichen, ganz wichtig, hatten alle weiße Armbinden. Weiße Armbinden waren das Erkennungszeichen der russischen Seite. Die Ukraine trägt blaue. Gehen Sie in die Medien, gucken sich die Fotos an. Alles weiße Armbinden. So, also das ist zu Butscha, ich will mich gar nicht aus dem Fenster hängen, ich sage nur, ich habe dazu gefangen. Und dann kommt eben hinzu, die Ukraine hat es bis heute nicht geschafft, irgendeiner internationalen Organisation eine Namensliste der Toten vorzulegen, bis heute nicht. Das heißt, es gibt keinerlei Bestätigung, außer hübschen Bildern für die Presse von, und Leuten, die pro-russisch waren, die tot auf der Straße liegen.
Wissen Sie, warum das nicht aufgeklärt wurde bis heute? Die Ukraine hat ja relativ schnell, auch Selenskyj hat gesagt, man wolle das aufklären. Soweit ich weiß, ist das auch auf ukrainisch, ist die ukrainische Armee da auch präsent. Das ist eigentlich ukrainisches Gebiet. Wissen Sie, warum das noch nicht aufgeklärt wurde?
Das müssen Sie die fragen. Ich könnte ja spekulieren, dass Sie es nicht aufklären wollen, weil dann auffallen würde, dass das alles Fake ist, dass Sie da keine Leichen aus der Stadt haben. Ich weiß es nicht. Die Frage müssen Sie denen stellen. Fakt ist, wenn das alles so eindeutig wäre, wie der Westen behauptet, dann könnten Sie Todeslisten rausgeben, Sie könnten eine unabhängige UNO-Kommission zulassen. Ne, da gibt's ja irgendwie die Beauftragten für Menschenrechte, die können da rein mit der Kommission, die Leute befragen, gucken, wenn eine Todesliste, oh, hat der hier gewohnt oder nicht, könnte man ja machen. Sie tun es nicht. Aber jetzt kann sich jeder überlegen, warum.
Wo ist eigentlich für Sie das ganz große Fragezeichen noch bei diesem Massaker von Butscha? Was ist die ungeklärte, die große Unbekannte für Sie noch? Wo sind Sie so ein bisschen, wo zweifeln Sie vielleicht auch?
Nee, eigentlich, ich zweifle gar nicht. Also die westliche Version halte ich für Bullshit, weil wenn sie so eindeutig wäre, dann könnte man sie belegen. Wird nicht getan, es gibt nur die Medienberichte, emotional, aber es gibt keine Fakten, es gibt keine Aufklärungskommission, keine internationale, es gibt keine Liste der Toten, nichts. Ich weiß nicht, was in Butscha war, aber alles, was man sieht, vor allem die Videos der Tage 31. März bis 3. 4. April, die sprechen eine sehr deutliche Sprache. Es gab ja noch andere, das ist ja alles aus dem Netz genommen inzwischen. Es gab einen Blogger, einen Ukrainischen, der aus Butscha kam. Der wohnte in Kiew und ist dann direkt, als die Russen raus waren, ich glaube am 1. April, nach Butscha gefahren, mit seiner Kamera durch die Stadt gelaufen, hat alles gefilmt. Keine Leiche. Und dann, als er das veröffentlicht hat, kriegte er einen Riesenärger und hat noch ein zweites Video rausgehauen, wo er dann lange erklärte, warum er keine Leiche gefilmt hat. Und dann hat er beide Videos vom Netz genommen. Das war nicht so gut. Also es gibt Fragen. So, für mich ist das, wenn ich das jetzt als aufklärende Seite würde ich sagen, als ich habe genug Indizien dafür, dass es inszeniert ist.
Ja. So, und Sie würden das, dieser Regierung, dieses Kalkül der Regierung, das würden Sie Kiew auch zutrauen?
Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Also das war das erste Mal, nicht das einzige Mal. Also es gab die Fälle sehr eindeutig. Es gab Kramatorsk, ein paar Monate später. Das ist eine Stadt, ukrainische Kontrolle. Da hatten sie einen Bahnhof voll mit Flüchtlingen und da ist dann eine Rakete reingeknallt. Und die ganzen westlichen Medien haben gebrüllt, ah, die bösen Russen. So, und dann wieder ein dummer Fehler. AFP war vor Ort und hat die Raketentrümmer fotografiert. Mhm. Und man kann an der Seriennummer, die gut zu sehen ist, erkennen, dass es eine Rakete aus der Ukraine ist. Mhm. Ist relativ einfach zu erkennen, das habe ich im Artikel damals auch gezeigt, woran man das sieht. Ich habe selber Raketen drüber gesehen, die runtergehen, von der Ukraine auch abgeschossen. Man kann sehen, die ist in der Charge für Ukraine, mittendrin. So. Kramatorsk wurde da nicht allzu groß an die Medien gehängt, aber das waren auch wieder, die Dinge kommen immer zu dem Augenblick, wenn Selenskyj um ins Ausland fährt und Geld bettelt oder eben damals in Butscha als sie sich in Istanbul in den Verhandlungen geeinigt hatten, im Grunde, weil hätte man Frieden haben können damals. Es war alles klar. Mhm. Es gab noch, ging noch Details, hat die Ukraine jetzt 10.000 mehr oder weniger Soldaten hinterher. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber die hatten sich im Kern geeinigt. So, und dann kommt Butscha, die ganze westliche Medienwelt guckt weg von den Verhandlungen, sagt böse, böse Russen, jetzt komm, mit denen kannst du nicht reden. Da kannst kein Frieden, das geht nicht. Jetzt müssen wir auf das Schlachtfeld und so. Und dann kam Johnson am 8. April, ne, Premierminister Britannien, am 8. April nach Kiew, brachte das größte bis dahin geschnürte Waffenpaket mit und sagte, kämpf. Und das ist ja inzwischen auch in Ukraine bestätigt. Es gibt genug ukrainische Politiker, die bestätigen, dass Johnson gekommen ist und sagt, kämpf, da war nicht verhandelt. Also solche Sachen werden ja gern zum medialen Ablenken benutzt. Und das ist ja nicht neu. Es ist ja, wer die Geschichtsbücher kennt, der weiß, dass es viele, viele solche Dinge gibt, um eben das Narrativ zu befeuern, das gewollte, etwas passiert. Ne? Angefangen Vietnam, Golf von Tonkin. Da ist nie was passiert, aber die Amerikaner haben gesagt, unser Schiff wurde beschossen, müssen wir Vietnamkrieg spielen. Das ist nicht neu. Und das Butscha ordne ich da ein. Und ich bitte jeden, der mich jetzt deswegen für böse hält, doch einfach nur mir die Ergebnisse einer internationalen, neutralen Untersuchung zu zeigen, die man machen könnte, ist unter ukrainischer Kontrolle. Viel Spaß. Aber das wird nicht gemacht.
Was können Sie generell über die russischen Streitkräfte machen? Was beobachten Sie? Wie würden Sie auch die Strategie vielleicht ein bisschen beschreiben? Was beobachten Sie auf dem Feld, wenn Sie hinter der russischen Frontlinie sind?
Ja gut, also da kannst du nicht viel beobachten. Du sprichst mit Soldaten, du kriegst mit, wie deren Stimmung ist. Ich bin nicht im Verteidigungsministerium, ich weiß es nicht. Manches gibt mir Fragen auf, manches verstehe ich. Ich habe das Gefühl, die wollen, also sie könnten ja genauso wie die Ukraine letzten Sommer eine verzweifelte Großoffensive machen und dann zehntausende Leute in die Minenfelder schicken und verheizen. Die Russen gehen sehr vorsichtig vor, also im Sinne von auch langsam. Sie könnten sicher schneller. Aber das würde mehr Verluste geben, das ist ja alles Minenfelder und so weiter. Die Russen gehen jetzt anscheinend wirklich so vor, dass sie mit Artillerie und Luftwaffe, da haben sie ja komplette Überlegenheit, die ukrainischen Reihen wegsprengen und auch teilweise die Minenfelder in die Luft jagen und dann durchgehen. Also im Grunde versuchen die Russen, so sehe ich das, im Großen und Ganzen eher vorsichtig und mit weniger Verlusten vorzugehen. Sie haben die ganze Zeit die Ukrainer kommen lassen. Jeder, der sich mit Krieg ein bisschen auskennt, weiß, der Angreifer verliert mehr als der Verteidiger. Das heißt, sie haben die Ukrainer durch den Fleischwolf gedreht. Im Ergebnis haben die Ukrainer heute kaum noch Soldaten, weil die ukrainische Militärführung diese Offensive ein halbes Jahr lang völlig sinnlos durchgezogen hat. Die Leute wirklich, wirklich komplett in Fleisch geschickt. Und die Russen machen sowas nicht. Es kann jetzt an einzelnen Orten anders sein. Also Rabotino war wohl sehr heftig. Was da im Gebiet Zaporozhye los war, das war wohl wirklich schlimm. Aber im Großen und Ganzen scheinen die Russen da eher vorsichtig vorzugehen. Mhm.
Und was würden Sie sagen, was ist das Ziel der russischen Truppen? Also was will Wladimir Putin? Was ist eigentlich das Motiv, das Ziel hinter der Strategie?
Das Ziel, das große politische Ziel ist, die Ukraine soll ein unabhängiger Staat werden, also ein neutraler Staat werden, ohne irgendeinem Bündnis beizutreten, ohne mit anderen Staaten Militärübungen durchzuführen, ohne andere Militärs auf seinem Gebiet zu dulden. Ein neutraler Staat. So, das ist die klare Forderung von Russland. Es geht außerdem um die Forderung der Rechte für die nationalen Minderheiten. Da wird immer gesagt, das ist russische Propaganda, dass die Ukraine die Russen unterdrückt. Frag mal bitte die Ungarn. Die Ungarn sind sehr böse darüber, wie die Ukraine mit den Ungarn umgeht, die da in Transkarpatien leben. Das gleiche gilt für Rumänien. Also es gibt diese Unterdrückung, das ist nicht nur von Russland gesagt, das sagen auch Ungarn und Rumänen. Das heißt, Russland will, dass alle Ethnien in der Ukraine gleiche Rechte haben und Russland will, dass die Ukraine ein neutraler Staat ist. Na gut, und das sind im Grunde die Kernforderungen. Darum ging es immer und darum geht es auch heute. Also es gab jetzt gerade die Meldung wieder von Lukaschenko, der hat gesagt, ja, oder auch mit Putin selbst, wenn wir nochmal uns an den Tisch setzen sollten, können wir die Vereinbarung von Istanbul als Ausgangspunkt nehmen. So, Ausgangspunkt heißt, die Sachen bleiben. Wahrscheinlich würde Russland heute fordern, dass die inzwischen von Russland als russisch anerkannten Gebiete auch anerkannt werden. Selber schuld. Ihr habt 2 Jahre sinnlos gekämpft, müsst ihr mit leben. Aber grundsätzlich ist der russische Wunsch eine neutrale Ukraine mit ohne Unterdrückung der nationalen Minderheiten. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr wollten sie nie.
Und was würden Sie diesen Stimmen antworten, die sagen, ein großer Europa-Feldzug steht bevor, er steht quasi schon mit seinen Panzern vor Berlin. Ja, ja. Wie können Sie da den Wind aus den Segeln nehmen? Glauben Sie, die Gefahr für Europa, für ganz Europa ist real?
Völliger Schwachsinn. Also zunächst mal ist es so, dass ich den Leuten, die das sage, behaupten, denen würde ich sagen, wenn sie mit mir am Tisch sitzen, würde ich sagen, pass auf, zeig mal. Ihr sagt doch alle, Putin hat klar gesagt, das. Zeigen. Wo ist das? Da muss eine Rede geben. Ich, aus beruflichen Gründen muss ich mir jede Rede von Putin angucken, weil könnte ja was drin sein, was interessant ist. Zeig's mir. Es ist schlicht gelogen. Es ist schlicht gelogen. Wer was anderes behauptet, zeigt mir das russische Original. Ich lasse mich gerne umstimmen, wenn ich was übersehen habe. Und der zweite Punkt ist, es gab gerade neulich eine nette Veröffentlichung vom Council on Foreign Relations, über das habe ich ausführlich geschrieben. Das war sehr amüsant. Die haben also geschrieben, können Sie finden, dass das Ding hieß Überschrift irgendwie, die Europa, nicht die NATO, sollte Truppen in die Ukraine schicken. Ja, also die Kernaussage war, Ukraine ist ausgeblutet, aber damit wir nicht verlieren, jetzt sollen europäische Soldaten rein. Das Ding haben die vor 1-2 Wochen geschrieben. Und das ist sehr lustig, weil die haben also offensichtlich waren die Adressaten von diesem Papier sowohl amerikanische Entscheidungsträger als auch europäische. Das ist sehr lustig, wie sie dann versucht haben, das in deinen Hut zu kriegen, weil sie haben dann zuerst geschrieben, als Einleitung, ne, Situationsbeschreibung, wenn die Ukraine fällt, marschiert Putin in Europa ein, Baltikum, Polen, alles, ne, so, ganz schlimm. Mhm. Und dann haben sie gesagt, deshalb müssen wir jetzt Truppen aus Europa Truppen reinschicken. Nicht die Amerikaner, die wollen nicht mitmachen, aber Europa soll hin. Und dann haben sie weiter unten im Artikel geschrieben, sehr lustig, das ist übrigens gar nicht schlimm, Truppen reinzuschicken, weil wenn jetzt europäische Truppen am Dnieper, der so, ne, Nord-Süd durch Ukraine läuft, da am rechten Dnieper-Ufer aufstellen, dann haben die Russen so viel Angst, auf NATO-Truppen zu schießen, dass damit die russische Offensive zum Stehen kommt. finde den Fehler. Wollen die Russen jetzt die NATO angreifen, haben keinerlei Angst und gehen nach der Ukraine, nach Polen und Baltikum? Oder haben die so viel Angst vor NATO-Truppen, dass sie die in der Ukraine nicht mal beschießen würden? Ja, also ein, so, und das ist dieser Irrsinn. Also man kann sehen, wie die sich das zurechtlügen. Ja, die erste Aussage war, die sind ganz gefährlich, und dann haben im zweiten Teil des Artikels kam dann so für die europäischen Entscheidungsträger, und alles nicht schlimm, euch passiert nichts.
Für wie gefährlich halten Sie eigentlich die Situation in Anbetracht, dass jetzt, ich habe vereinzelt, habe ich schon gelesen, es werden schon Manöver mit Atomsprengköpfen in Russland durchgeführt, dann sind eben NATO-Mobilisierungsgelüste sind da im Raum, Botschafter werden abgezogen aus Moskau. Man hat so ein bisschen, als Außenstehender hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, es wird langsam wieder so ein bisschen ungemütlich. Also es wird wirklich auch für die gesamte Welt, es könnte da tatsächlich eskalieren. Täuscht dieser Eindruck, oder würden Sie da sagen, doch, jetzt stehen wir nahe an der Eskalation?
Ich bin sicher, dass ja. Zunächst mal Manöver mit Atomwaffen, das ist wieder ganz schön, wenn die Russen das machen. Das macht, ne, kann man auch wieder googeln, Seite der NATO nachgucken. Die NATO macht das jedes Jahr, die schmeißt jedes Jahr Übungsbomben ab, so in Norwegen oder so haben sie Übungsplätze dafür, da fliegen auch die deutschen Soldaten hin und schmeißen solche Attrappen ab. Das ist militärisch relativ normal. Was jetzt aktuell läuft, ist, dass Russland ein unangekündigtes NATO-Manöver angekündigt hat mit taktischen Atomwaffen. Und zwar aus dem Grund, eben weil der Westen aggressiver wird. Weil Macron sagt, wir schicken jetzt Soldaten. Weil der britische Außenminister Cameron gesagt hat, die Ukrainer können die von uns gelieferten Raketen gern benutzen, um Russland zu beschießen. Dann Jo sagt, oh, als Antwort, wir würden militärische Ziele der Briten innerhalb und außerhalb der Ukraine beschießen. Will ich das genau? Habe ich gestern übersetzt, Erklärung des russischen Außenministeriums. Die haben das ganz klar gesagt. Wenn ihr meint, dass ihr eure Storm Shadows auf russisches Gebiet, sind militärische Ziele in und außerhalb der Ukraine unser Ziel. Also es eskaliert. Das ist ja das, was ich sage. Die USA können nicht zurückrudern, weil da müssten sie der Welt sagen, wir sind gar nicht so stark, wie wir tun. Ihr müsst keine Angst mehr vor uns haben, wir können euch nichts. Sie erhöhen den Einsatz ständig. Und die Russen warnen immer davor und sagen, so wie er es macht, irgendwann kommen wir an den Punkt, na jetzt ist es schon so weit, dass Frankreich Truppen schicken will oder Großbritannien sagt, wir beschießen russische Ziele. Dass die Storm Shadows in der Ukraine von Briten kommandiert werden. Und da kommen wir natürlich an den Punkt, wo jetzt Atommächte Großbritannien und Frankreich plötzlich im direkten Krieg mit Russland stehen würden. Das kann jetzt keine gute Idee sein. Ja. Da der Westen bisher nicht den Anschein macht, dass er irgendwo mal bereit ist zu sagen, wir verhandeln doch mal, sondern nur die Einsätze erhöht, habe ich die große Befürchtung, dass es knallen wird.
Das wollte ich eben gerade ansprechen. Russland beharrt ja darauf, sie wiederholen immer noch, sie würden verhandeln, wir würden Hand bieten. Aber ist das tatsächlich glaubwürdig? Ich meine, im Westen, da sagt jetzt jeder Politiker, sagt, ja, wir können diesen Russen sowieso nicht trauen, niemals, never ever, mit so jemandem kann man nicht verhandeln, währenddem die Russen darauf beharren. Stimmt das nämlich? Glauben Sie dem? Und was sind vielleicht auch Ihre Indizien, warum das glaubwürdig ist?
Die Russen sagen es ständig, und es gab ja die Verhandlungen. Die Verhandlungen waren in Istanbul da, heute bestreitet keiner mehr, dass es die gab. Wall Street Journal hat inzwischen, die Welt hat über dieses 17-seitige Papier längst berichtet. Ich meine, die brauchten ja, ich habe das schon im Sommer 23 berichtet, die Welt hat jetzt erst im März berichtet oder im April. Die brauchen ein bisschen länger, aber das ist ja alles kein Geheimnis. Es ist unbestritten, dass es das gab. Und es ist auch unbestritten, dass es danach nicht passiert ist. Und es ist auch unbestritten, das wird aber im Westen gerne verschwiegen. Am 30. September 2022 hat Zelensky ein Dekret unterschrieben und jede Verhandlung mit Putins Russland unter Strafe gestellt. Die Russen haben sowas nicht. Die Russen sagen, wir sind bereit zu reden auf Basis der heutigen Bedingung, der Realität. Zur Realität gehört, dass die Ukraine faktisch verloren hat. Zur Realität gehört aus russischer Sicht, dass einige Gebiete von der Ukraine an Russland fallen, weil da Russen wohnen. Das können wir jetzt diskutieren, aber es ist erstmal so, dass die Russen nicht sagen, wir wollen die Ukraine vernichten, alle Ukrainer töten oder sonst. Das ist nie in irgendwo in Russland Ziel gewesen. Ziel war eine neutrale Ukraine. Und als dann die Verhandlungen im März abgebrochen wurden, hat Russland gesagt, das ist eine dumme Idee, weil je länger der Krieg dauert, desto höher wird der Preis. So, der Preis wäre jetzt, dass die Ukraine sich, da würde Russland wohl nicht mehr verhandeln, von diesen Gebieten trennen muss. So. Kann man doof finden. Aber ob das ein Grund ist, noch weitere 100.000 oder 1 Million Soldaten zu verheizen, oder ob das ein Grund ist, französische Soldaten in den Krieg zu schicken, um die Frage zu klären, ob Saporosche ukrainisch oder russisch ist, ich bin jetzt nicht ganz sicher, dass französische Soldaten die Frage lebensentscheidend finden.
Ich habe gerade gelesen in einem westlichen in einer westlichen Zeitung, dass fast 80% der Russen hinter dieser Entscheidung stehen, da reinzugehen, hinter der Militäroperation stehen. Ja. Sie haben sich lange und ausgiebig mit Putin befasst, haben auch Bücher über ihn geschrieben. Was würden Sie sagen? Dieser Präsident ist jetzt wahnsinnig lang schon an der Macht in Russland. Präsident, wie beurteilen Sie seine Lebensleistung?
Der wird sicherlich für Russland als einer der großen Herrscher in die Geschichte eingehen. Russland war, ich habe es ja am Anfang gesagt, in den 90er Jahren ein wirklich kaputtes Land. Anarchie, Korruption, Mafia, alles. Man muss ja Putin nicht mögen, aber man muss anerkennen, dass er dieses Land wieder auf die Füße gestellt hat. Der Lebensstandard in Russland ist heute grundsätzlich ähnlich wie in Mitteleuropa. So, natürlich, auf dem ländlichen Gebiet ist man ärmer als in der Stadt und so weiter und so fort, aber in Russland ist die Gehälter sind niedriger, ich muss es immer erklären, die Gehälter in Russland sind viel niedriger. Mhm. Aber erstens sind in Russland die Steuern sehr gering. Also wenn in Russland von Gehältern gesprochen wird, wird immer von Netto gesprochen, nicht von Brutto. Das heißt, ne, so im Westen wird immer von Brutto gesprochen, sieht mehr aus, wir sind so reich und so. Die Russen sprechen immer von Netto. Und da muss man wissen, die Russen haben fast alle Eigentum. In den 90er Jahren wurden sämtliche Eigentumswohnungen, die es gab in der Sowjetunion, die wurden alle privatisiert. Jeder konnte seine Wohnung für 2,50 Mark kaufen. Also ne, Papier ausfüllen, ich wohne da, das ist meine Wohnung. Das heißt, jede Familie hat eine oder mehrere Eigentumswohnungen. Von der Oma, vom Opa, von den Eltern und so weiter. Oma stirbt, können die Enkel einziehen. In Russland gibt es viel mehr Eigentum. Es gibt in Russland keine Wohnungsbaugesellschaft, die jetzt Wohnungen bauen und zu vermieten. Wenn in Russland Häuser gebaut werden, gehen die Wohnungen an, also Eigentumswohnungen an Privatleute. Das heißt, wir haben in Russland keinerlei Wohnraum. Wenn du in Russland eine Wohnung, wenn du hier in Petersburg ankommst, dann kannst du, guckst in die Zeitung, gehst einen Tag in die Stadt, guckst dir Wohnung an und am dritten Tag ziehst du ein. Die sind möbliert und du ziehst ein. So, du hast keinen Mangel. Und so weiter, die Preise sind niedriger. Das heißt, die Frage, dass Russland, die Russen weniger Geld verdienen, heißt nicht, dass sie sich weniger leisten können. Weil die Preise geringer sind. Hier kostet ein Liter Benzin, was kostet 50 Cent? Ja? Ein Monatsticket für die ganze Stadt mit der U-Bahn, Monatsticket kostet 20 Euro. So. Das heißt, die Preise sind hier viel niedriger. Die Leute zahlen keine Miete und so weiter. Was dann zum Leben überbleibt, was die Russen zum Leben haben hier in einer Stadt wie Petersburg, ist nicht anders als in Hamburg. Die haben dann so 500 Euro zum Leben. Nach Abzug aller Festkosten. Da hat der Deutsche auch nicht mehr. So, das ist wie gesagt, und wir reden davon, dass Putin ein Land übernommen hat, wo 100 Dollar im Monat ein super Einkommen war. Das war schon geil. Er hat das dann auf die Füße gestellt, das muss man anerkennen. Niemand macht keine Fehler, also auch Putin hat sicherlich Fehler gemacht, alles keine Frage. Mhm. Aber unterm Strich hat er Russland auf die Füße gestellt. Aus russischer Sicht wird er sicher in die Geschichte eingehen als einer der Großen. Mhm. Das ändert nichts daran, dass Putin hat auch immer, das ist jetzt, Achtung, Levada Center, ne, das ist westlich finanziert. Putin hat eigentlich immer, die machen eine Umfrage seit 30, 40 Jahren schon, 30 Jahren, wirklich konsequent, jeden Monat die gleiche über Beliebtheitswerte, Präsident und so weiter. Putin hatte nie unter 60% Beliebtheit. Nie. Keine russische Propaganda, von Westen finanzierte Umfragen. Hm. Aber trotzdem gab es natürlich dann immer diese ganzen Nawalny-Hüpfer, wie wir sie so nennen, die gab's natürlich. Und dann hat der Westen, aber gut, das ist die westliche Ignoranz, er hat einen Fehler gemacht. Als es anfing am 22. oder 24. Februar, hat der Westen mit den Sanktionen angefangen. Und da haben die Russen gemerkt, ups, Putin hat recht. Das geht nicht gegen Putin, das geht gegen uns alle. Meine Visakarte funktioniert nicht mehr im Türkei-Urlaub. Ich kann nicht mehr meine Oma in Deutschland besuchen oder in Finnland. Dies und so weiter. Das heißt, die Russen haben gesehen, es geht gegen jeden Russen persönlich. Die Sanktionen sind nicht zielgerichtet auf die Regierung, auf irgendwelche sogenannten Oligarchen. Sie treffen jeden Russen. Mhm. Jetzt haben die Russen sich vorbereitet, weil sie wussten seit 2014, dass das kommt. Das haben sie irgendwann begriffen. Die Russen haben ein eigenes Zahlungssystem. Das heißt, sie konnten die ganzen Visakarten, die in Russland rumlaufen, die sind alle umgeswitcht worden auf das russische System Mir. Zumindest innerhalb von Russland. Ich habe eine Visakarte, die funktioniert ja noch wunderbar. Im Ausland nicht mehr. Das heißt, die Regierung hat es geschafft, die Wirkung der Sanktionen so abzufedern, dass die Russen eigentlich nichts davon merken. Mhm. Aber sie haben gemerkt, als es losging, also nach Europa fahren ist nicht mehr, Urlaub geht nicht mehr, und wenn ich ins Ausland fahre, geht meine Kreditkarte nicht, muss ich Bargeld mitnehmen. Aber die Russen haben gesehen, es geht gegen mich. Mhm. Und da ist die Unterstützung für Putin hochgeschossen. Und auch, ich kenne viele, die früher für Nawalny auf der Straße rumgelaufen sind mit Plakaten. Gerade Petersburg, eine hochliberale Stadt. Da ist kaum einer über. Die haben jetzt alle gesagt, shit, der dumme Hund hatte recht. Ich finde ihn immer noch nicht toll, aber er hatte recht.
Sie haben zuvor den Satz zwischendurch eingestellt, ja, er hatte auch Fehler gemacht. Was sehen Sie vielleicht, was hat er nicht gut gemacht? Was sehen Sie eher kritisch jetzt in seiner Amtszeit?
Mir fällt da nicht viel ein, aber gehen Sie nach Russland, reden Sie mit den Leuten. Das ist das Gleiche wie in jedem Land. Sie werden sofort, wenn Sie mit Leuten sprechen, sehen, das sind die Leute, die das Bildungssystem scheiße finden, die ganzen Schulen sind doof, was die Kinder lernen, ist alles Quatsch. Dann gibt es die Leute, die sagen, das Gesundheitssystem ist doof, obwohl es immer besser wird. Dann gibt es Leute, die sagen, die Renten sind zu niedrig, dann gibt es Leute, die Straßen sind scheiße. Also die ganzen normalen Probleme, die jedes Land hat, und darum interessiert mich Innenpolitik nicht. Innenpolitik ist Verteilung eines vorhandenen Kuchens. Wie viel geht in Infrastruktur, wie viel geht in Bildung, wie viel geht in Rente? Und dann wird da innenpolitisch gestritten und es ist nie genug da. Immer gibt es was zu meckern. Aber die Größe des zu verteilenden Kuchens hängt von der Außenpolitik ab. Und darum interessiert mich Außenpolitik, weil wie groß der Kuchen ist. Das wird nicht innenpolitisch erschienen. So, und da kann man streiten. Und da gibt es auch viele, die wirklich den ganzen Tag meckern, was der Putin alles für Blödsinn gemacht hat und die Bildungspolitik ist voll scheiße und so gibt es alles. International fällt mir nicht viel ein, wo er Fehler gemacht hat. Das Einzige, wofür von vielen Russen kritisiert wird, ist, dass er mit der Geschichte der Ukraine so lange gewartet hat. Ja. Viele sagen, das hätte sie früher machen müssen. Die haben 8 Jahre ihre ukrainische Armee vorbereitet. Wäre ein Fehler gewesen. Sehe ich jetzt nicht so, weil Russland die Zeit brauchte, erst 2014, 2015 verstanden, dass der Westen diese Konfrontation will und hat konkret angefangen, sich auf einen großen Sanktionskrieg vorzubereiten. Russland wäre vorher nicht in der Lage gewesen, die Sanktionen so abzufedern wie jetzt. Eigenes Zahlungssystem, eigene Pharmaindustrie. Ja, eigene Pharmaindustrie. Das heißt, es gibt jetzt Sanktionen, die Medikamentenlieferung nach Russland verhindern oder behindern. Egal, Russland hat eine eigene Pharmaindustrie aufgebaut in den Jahren. Landwirtschaft, Russland ist Exporteur von Lebensmitteln, war früher abhängig vom Westen. Das heißt, die Russen haben in den 8 Jahren ihr Land so aufgestellt, dass es mit Sanktionen umgehen kann. Früher hätte er, die Leute, die kritisieren, hat früher reingehen müssen, vergessen, dass Putin dann eben, ne, dass die Russland damals nicht bereit gewesen wäre, das auch durchzustehen. Also man kann über viele streiten. Ich persönlich habe nicht so schrecklich viel zu kritisieren, aber das fragen Sie die Russen. Also die ganzen Alltagsprobleme, die es in jedem Land gibt, gibt es auch hier.
Wenn ich jetzt einen westlichen Politiker oder Journalisten fragen würde, ja, wie sehen Sie das oder was sagen Sie jetzt auf diese Antwort, dann würden Sie sagen, ja, okay, streiten. Da gibt es viel zu diskutieren. Ja gut, in Russland gibt es überhaupt nicht viel zu diskutieren. Da gibt es ja nicht mal eine Opposition. Das ist ja eine lupenreine Diktatur. Was sagen Sie dazu? Ist Russland eine Diktatur?
Das ist so ein herrlicher Schwachsinn. Also ich erinnere erstmal die Zeit vor dieser ganzen Eskalation. Können Sie alles in russischen, in westlichen Medien nachlesen. Da gibt es Zensur, Opposition verboten, bla. So. Aber wenn dann ein Skandal in Russland ans Licht kommt, dann liest man plötzlich, die oppositionelle Zeitung Novaya Gazeta berichtet. Haben die Russen jetzt oppositionelle Medien oder nicht? Warum könnt ihr in einem Artikel schreiben, das wäre Zensur und die gibt es nicht und im nächsten schreibt ihr, die oppositionelle Zeitung Novaya Gazeta hat aufgedeckt. Findet den Fehler. Das heißt, es ist schlicht Schwachsinn. Also es gibt in Russland eine Opposition, es gibt, was in Russland bekämpft wird, ist eine Opposition, die verfassungsfeindlich ist. Das wird in jedem Land gemacht. Wenn jemand sagt, wir wollen die Verfassung ändern, wir wollen einen Putsch in Russland durchführen, Nawalny wollte er ja. Ja, dann ist irgendwann Schicht im Schacht. Aber wie lange würde in Deutschland jemand 10 Jahre rumlaufen dürfen, der sagt, ich will die Regierung wegputschen? Wahrscheinlich nicht. In Russland durfte er 10 Jahre herumlaufen, die Blödsinn erzählen. Also diese ganzen, das sind alles so herrliche Propagandageschichten für Leute, die nie in Russland waren. Ich sagte, komm her, zeig's mir.
Ja. Sie haben jetzt gerade, das ist interessant, Sie haben ja angesprochen, den Oppositions für den schärfsten Kritiker von Putin, Nawalny. Was wissen Sie über ihn? Der ist gestorben, ist umgebracht worden. Da gab es einen, ich habe gelesen in westlichen Medien, da gab es einen riesen Menschenaufmarsch. Wie haben Sie das erlebt damals? Was wissen Sie?
Was soll ich dazu wissen? Also man soll nicht schlecht über Tote reden, darum lasse ich es mal weg. Der Mann ist, also alles, was er tut, kommt aus London. Seine Zentrale, die sitzt in London, das ist kein Geheimnis. Die ist bestens verbunden mit dem MI6. Alles, was Nawalny als eigene Recherchen über Korruption verkauft hat, kam von da. Das konnte man konkret sehen bei dem Video mit Putins Palast. Sogar die Rechnung für die Miete des Studios im Schwarzwald wurde aus den USA bezahlt. Das war ja toll, das hat der Studio-Eigentümer später der Presse erzählt. Kam nur in den Lokalmedien, man findet man. So, von daher, was soll ich über den sagen? Was würden Sie über einen Oppositionellen sagen, der im Land eine Unterstützung von 5% hat, in Deutschland, aber von China dick finanziert wird? Ist das jetzt eine Gefahr für die Regierung? Nicht. So, und das gleiche gilt für Nawalny. Der hat eine Unterstützung von 5, 7 oder 7% gehabt, tatsächlich de facto. Und zwar vor allem in den großen Städten Petersburg und Moskau, die sehr liberal sind. Mhm. Wenn man aus denen rausfährt, da, also aufs Land, das ist vorbei mit Unterstützung gewesen. Also von daher, das ist eine Kreatur des Westens, die auch vom Westen eben genauso finanziert und gesteuert wird und jetzt natürlich auch weiter benutzt wird. Es gibt in Russland keine pro-westliche Opposition in dem Sinne. Es gibt in Russland Diskussionen innerhalb, ne, man kann in Russland, auch die Parteien in der Duma streiten sich. Ne, machen wir jetzt hier, weiß ich was, da mehr Rente oder da mehr dies und jenes. Den Streit gibt es in Russland auch. Was es nicht gibt, ist in Russland der Streit, sollen wir uns den Westen unterordnen. Russland sagt, wir sind ein souveränes Land, haben unsere eigenen Interessen und sind bereit, darüber Angesicht auf Augenhöhe zu diskutieren und Lösungen zu finden. Aber wir ordnen uns nicht den Westen unter. Und das ist inzwischen absolut Konsens in Russland. Also 80-90% laut Levada sind da absolut dahinter. Und übrigens interessant, fragen Sie mal in der Schweiz nach oder in Deutschland, wie viele Leute gucken in der Schweiz derzeit mit Optimismus in die Zukunft? Prozent.
Nicht so viele, wahrscheinlich.
Russland 75%, sagt das westlich finanzierte Levada-Institut. Hm. Nicht die russische Propaganda. Hm. Ja, also das heißt, es ist, was im Westen über Russland erzählt wird, ist hanebüchener Schwachsinn. Hm. Kann sich über Russland streiten, über vieles im Detail, aber was im Westen erzählt wird, ist schlicht Quatsch. Hm.
Was war für Sie eigentlich, als Sie vor 15 Jahren, glaube ich, nach Russland gekommen sind? Was war da?
25 fast.
25. Was war da? Was ist Ihnen da sofort aufgefallen? Was war vielleicht auch der größte Unterschied im Vergleich zu Deutschland, im Vergleich zum Leben im Westen?
Nein, also das kann man nicht vergleichen. Als ich nach Russland gekommen bin, das erste Mal, das war sogar 91 noch, ich bin sogar in die Sowjetunion gekommen. Also ich bin nur raus aus Russland. Ich bin genau da gewesen, als die Sowjetunion aufgelöst wurde. Da habe ich Armut gesehen, besonders wenn die Läden waren leer, es gab Lebensmittelkarten, das kannst du ja nicht vergleichen, das war was anderes. Ja, das war was völlig anderes. Was ich gesehen habe, was mir immer sofort gefallen hat, waren die Menschen. Die waren immer, auch wenn es, es gibt viel weniger hintenrum, wenn jemand in Russland sagt, dich doof findet, sagt er, du bist ein Arschloch, dann ist die Front geklärt. Es geht nicht so hintenrum mit, ne, ich lecke dir ins Gesicht und sag hintenrum allen anderen, dass du ein Arschloch bist. Die Russen sind offen und direkt und du weißt, woran du bist. Die Menschen haben mich immer fasziniert. So, und das Russland, das ich als erstes gesehen habe, als ich da war, noch Sowjetunion, oder als ich umgezogen bin, 98, das war ein bettelarmes Land, das kann man heute nicht vergleichen. Also,
Wie hat es sich verändert in den letzten 25 Jahren? Wie hat sich das Leben, das gesellschaftliche Leben in Russland verändert?
Die Wut ist weg. In den 90ern gab es natürlich viel Kriminalität. Es gab in den 90ern auch Rassismus. Das ist alles weg. Mit dem Wohlstand, der gekommen ist, in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren, das ist immer das, wo man auch merkt, wie die westliche Propaganda funktioniert. Wir lernen ja bis heute, Russland ist ein armes Land. Aber ich habe das damals schon in so 2006, 7, 8, 9, so in der Zeit habe ich es in Deutsch schon gesagt, da fingen die Deutschen plötzlich an, sich zu beschweren, dass die Strände in Griechenland, Ägypten, Spanien, Türkei von den Russen so überlaufen werden. Da habe ich gesagt, so Moment, jetzt finde den Fehler, entweder sind die Russen so arm, dass sie nichts zu fressen haben, oder sie sind so reich, dass sie in Urlaub fliegen können. Mhm. Was jetzt? Ja? Das heißt, dieser Wohlstand, der da sehr schnell gekommen ist, als Putin in die Macht kam, hat in Russland eben viel dazu beigetragen, dass die Wut, die da war, das war in den 90ern, das waren ja keine schlechten Menschen, die damals auch rassistisch, die waren einfach sauer. Die wussten nicht, wovon sie morgen leben sollen. Als in Russland Stabilität reingekommen ist, wurde das alles viel entspannter. Heute ist Russland, übrigens ein Kollege aus der Schweiz, ich habe früher mal ein paar Jahre in der Schweiz gearbeitet, ein Kollege aus der Schweiz hat mich hier besucht letzten Sommer. Und ich war gerade in Donbass, der hat Petersburg, Moskau angeguckt, wir haben uns in Moskau dann getroffen. Und der sagte, das war so eine der ersten Sachen, die er sagte, Thomas, das ist ja völlig verrückt. Die Städte sind sauberer als in der Schweiz. Und ich kann nachts durch alle Straßen und Parks gehen, ohne Angst zu haben. Also, und das ist Russland heute. Das hätte ich, in den 90ern wäre das eher kriminell, mutig gewesen. Heute ist es völlig, du kannst hier nachts durch die Gegend, es ist nichts los, du kannst durch dunkle Parks gehen, die Kriminalität ist auf knapp ein Drittel von Deutschland. Wenn man ich habe das mal analysiert, wenn man sich die Anzahl der Verbrechen anguckt, die Kriminalitätsstatistik ist relativ gleich verteilt, was so Raub, Diebstahl, Körperverletzung angeht, ist ein Drittel von Deutschland auf Einwohnerzahl.
Ja. Ja.
Ja, also Russland ist ein unglaublich sicheres Land. Die Menschen sind, wie gesagt, gastfreundlich. Und es gibt hier noch das, was ich in Deutschland kenne aus den 80ern, als ich groß geworden bin. Es gibt hier noch die Solidarität. Das ist also was Putin gemacht hat. Er hat durchaus, das kann man ja machen durch Lehrpläne und so weiter, hat durchaus also so ein Gefühl von wir gehören zusammen, wir helfen einander und so weiter geschaffen. Aber wie gesagt, insgesamt, wenn man hierher kommt, sieht man, es sind grundsätzlich saubere Städte. Es ist teilweise sehr modern, also viel moderner als im Westen teilweise. Also wenn man mir jetzt anguckt, hier plötzlich, was hier mit Kurierdiensten los ist. Ich gehe gar nicht mehr einkaufen. Ja, also ich bestelle alles im Internet, wird mir geliefert.
Und wie, wenn Sie sagen, kriegen Sie alles, wie hat sich das Leben auch innerhalb der letzten 2 Jahre trotz Sanktionen oder unter dem Sanktionsregime entwickelt? Wie hat sich das, wie war da der Einfluss? Hat sich das irgendwie zum Guten, zum Schlechten entwickelt? Wie hat sich das Leben in den letzten 2 Jahren entwickelt?
Das Leben, da gab es sogar mal einen Spiegelartikel drüber, war ich ganz überrascht. Das Leben ist so, dass die russischen Gehälter um über 8% steigen, weit über Inflation. Das Leben ist so, dass Restaurants ohne Ende aufmachen. Die Russen haben mehr Geld in der Tasche. Die Russen haben einen vollbeschäftigten Arbeitskräftemangel. Die bauen enorm Fabriken, weil sie ganz viel jetzt ja sich auch von Sanktionen unabhängig machen wollen. Die haben einen Arbeitskräftemangel, der zu steigenden Gehältern führt. Es wird gekämpft um gute Arbeitskräfte. So, das führt dazu, dass wir Geld in der Tasche haben. Der Immobilienmarkt boomt. Die Leute kaufen Immobilien. Die Leute gehen essen. Restaurants werden ohne Ende öffnen. Das ist so ein Beispiel. Ich habe ja auch so einen Spiegelartikel. Ich bestätige das, was der Spiegel geschrieben hat in dem Artikel. Ist nicht mein Gerede. Als die Sanktionen anfingen, sind da viele aus dem Westen weggelaufen. Und dann sah es in den großen Einkaufszentren teilweise traurig aus, wenn da die Etagen mit den Kleidergeschäften ziemlich zugenagelt waren.
Ja.
Das sind jetzt übrigens alles wieder auf. Russische Marken drin. Es ist sofort russische Marken. Die Russen haben sehr kreative Designer. Das ist auch sind auch tolle Sachen. Die Russen, russische Marken haben sofort übernommen. Das sind also für Russland war das toll. Die übermächtige Konkurrenz von H&M, Zara und wie sie dann heißen, ist weg. Jetzt sitzen die in den großen Einkaufszentren, die Russen.
Würden Sie sagen, Sie leben im besten Russland aller Zeiten?
Das ist mir eine dumme Formulierung. Ich lebe in einem Russland, das sich bisher in die richtige Richtung entwickelt.
Und mit was für Einschränkungen, ein Riesenthema, oder das ist auch ein totales Klischee-Thema eigentlich im Westen, mit was für Einschränkungen müssen Sie als Journalist in Russland tagtäglich rechnen und kämpfen?
Also es gibt auch in Russland Gesetze. Also es gibt zwar schon in Russland Gesetz, das wurde gegen gewisse Propagandisten erlassen. Man darf nichts veröffentlichen, was die russische Armee diskreditiert, solange man weiß, dass es gelogen ist. Mhm. Ja, also ich kann was Negatives über die russische Armee veröffentlichen, wenn ich belegen kann, dass es wahr. Es geht also immer darum, du darfst nicht bewusst lügen. Das ist das, was sie verboten haben, und das kann man beim Journalisten ja leicht feststellen. Ne? Also wenn der jetzt gestern das eine schreibt, morgen das andere, dann sieht man, na Jungs, da hast du ein bisschen gemogelt. Das heißt, das ist im Grunde so die Einschränkung, die ist im Gesetz festgeschrieben, da kann man auch sehr genau drauf gucken und dann ist alles gut. Ich will ein Beispiel erzählen. Ich bin jetzt inzwischen auch im russischen Fernsehen. Und fragen Sie die Kollegen in der Schweiz mal, vielleicht kennen Sie auch das selber, wie ist das, wenn in Russland in der Schweiz eine Talkshow gesendet wird? Wird die live gesendet oder aufgezeichnet? Polit-Talkshow.
Kommt drauf an, glaube ich.
Na, fragen Sie mal nach. Also ich weiß, in Deutschland sind die Polit-Talkshows alle aufgezeichnet. Also alles aufzeichnen. Also eine Bill und wie sind alles aufzeichnen. Wenn du in Russland ins Fernsehen gehst, sind 90% Talkshows live. Als ich das erste Mal eingeladen war, das war wie gesagt Anfang so März, April 22, da bin ich im Donbass gewesen und da sind wir an irgendeinem Ort gewesen, das war eine Journalistentour, da waren wir an einem zerbombten Ort und da waren auch russische Fernsehteams. Und ich sage, oh nee, ausländische Journalisten, geil, mal gucken. So. Und dann war ich der Einzige, der Russisch konnte, das heißt, die ganzen Kameras rannten hinter mir her und sagen, gib mal ein Statement ab. Und dann, das kam am nächsten Tag alles in den Nachrichten hier und dann wurden die auf mich aufmerksam und als ich dann auf dem Rückweg war, wurde ich gleich dann, wenn du in Moskau bist, komm zu uns ins Studio und so. Und das war ganz interessant. Ich kam also in eine Talkshow, das erste Mal in meinem Leben, kam so in den Schminkraum, kriegte dann ein bisschen Make-up ins Gesicht und dann wurde gesagt, hier ist Mikrofon und dann sind wir runter ins Studio. Wir waren in einer Talkshow, ich glaube, das sind immer so 8 bis 10 Experten und 2 Moderatoren. Geht 3 Stunden über viele Themen. Und dann, das ist dein Platz. Und übrigens, da vorne ist der Kaffee. Du kannst gerne, auch während die Sendung läuft, kannst du dir einen Kaffee holen und finden das immer so als Atmosphäre nett, wenn du einen Kaffee holst zwischendurch. Also nur mach, was du willst. Ich habe nicht ein Wort bekommen, was ich sagen darf, was nicht. Da war keinerlei Instruktion nach dem Motto, das darfst du nicht. Die haben gesagt, hier ist dein Mikrofon, da ist dein Platz, wenn du Kaffee willst, den findest du da vorne. Also es ist eben in dem Studio so, da ist wirklich ein Kaffee-Echo, den rennen wir immer extra, wenn die Kamera läuft, Kaffee holen, ist immer lustig. Aber also Wohnzimmeratmosphäre. Nix. Und das war bei allen Talkshows so, wo ich eigentlich, die haben mir nie irgendwie gesagt, hier ist die Liste, was du sagen sollst.
Wie würden Sie das generell beurteilen? Die russischen Medien werden ja eigentlich unisono als ultrapropagandistisch, desinformativ und alles beschimpft. Sehen Sie auch, wie würden Sie diese Medienlandschaft charakterisieren? Ist die viel vielfältiger, als wir glauben? Oder ist das tatsächlich so einfältig, so einbahnlinienartig, stromlinienförmig? Wie schätzen Sie das ein?
Also der Meinungskorridor, der diskutiert werden kann, ist in Russland breiter als im Westen. So. Und ansonsten kann ich Ihnen empfehlen, ich habe nun so viel übersetzt auf meiner Seite. Russisches Fernsehen, TASS, andere Medien. Und lesen Sie sich rein. Machen Sie sich selbst mit, ist das Propaganda oder nicht? Mhm. Ich finde nicht, Propaganda findet aus meiner Sicht im Westen statt, weil Propaganda geht auf die Emotionen. Mhm. Möglichst wenig Fakten, aber ganz, ganz viele emotionale Begriffe. Mhm. Regime, Diktator, Unterdrückung, inszenierte Wahlen. Und also all diese, ne, so alles Wertung, nicht trockener Journalismus. Lesen Sie die Übersetzung aus der TASS. Auf meiner Seite nur auf die oben auf der Rubrik News-Ticker gehen und überlesen, das sind alles nur TASS-Meldungen. Und dann gucken Sie mal nach, wie viele solche suggestiven und manipulativen Formulierungen Sie finden. Keine. Das Einzige, was TASS schreibt, ist Kiewer Regime. Das haben Sie sich angewöhnt. Alles andere ist komplett neutral. So, und das ist der Unterschied. Und jetzt kann sich jeder bei mir auf der Seite einlesen und sagen, was ist der Propaganda, was nicht. Er kann gucken, haben die russischen Medien da irgendwo gelogen oder nicht. Er kann sich die Formulierungen angucken. Mhm. Und dann selbst ein Urteil bilden. Nach meiner Meinung findet die Propaganda da statt, wo man möglichst wenig auf Informationen und möglichst viel auf Emotionen setzt.
Bestes Beispiel dazu wäre natürlich noch diese militärische Spezialoperation, die nicht als Krieg bezeichnet wird. Oder
was Schwachsinn. Schwachsinn. Also erstens, wie war das, gehen Sie in die Archive der Medien, wie war das denn beim Irakkrieg? Das war eine Militäroperation. Das war kein Krieg der Amerikaner. Nein, nein, gehen Sie rein. Westliche Medien. Gehen Sie Afghanistan. War das ein Krieg? Das war ein Bundeswehr-Auslandseinsatz. Mhm. Ja? So, die Russen haben vom Westen gelernt. Haben vom Westen gelernt, dass man nicht Krieg sagen darf, ist übrigens Blödsinn. Mhm. Man darf es sagen. Ich sage es selbst im russischen Fernsehen. Ich sage Krieg, es ist mir völlig egal. Ich bin nicht verhaftet worden deswegen. Mhm. Dann darf man eins nicht vergessen, warum die Russen das machen. Für die Russen sind die Ukrainer immer noch ein Brudervolk. Ganz, ganz viele Leute haben darüber Verwandte. Ein Krieg gegen den Bruder führst du nicht gern. Dann kommt hinzu, und Putin ist Jurist, das ist immer eine Sache, die da wichtig ist, Russland ist nicht im Kriegsrecht. Es ist kein Krieg erklärt worden, die Kiew hat ihn nicht erklärt, Russland hat ihn nicht erklärt. Es gilt kein Kriegsrecht und so weiter. Das heißt, die Russen sagen ganz klar Militäroperation, weil es auch per Definition kein Krieg ist. Wenn es ein Krieg wäre, wäre die Situation völlig anders. Da müssten, wäre in Russland eine ganz andere, dann könnten sie laut Verfassung wie in jedem Land durchaus bei den Medien rumschrauben, was einschränken. Sie könnten dann eine komplette, totale Mobilisierung machen. Machen sie alles nicht. Russland hat kein Kriegsrecht ausgerufen. Außer in Grenzregionen, wo Beschuss ist. Da ja, aus Sicherheitsgründen. So, das heißt, die Russen sagen auch ganz bewusst Militäroperation, weil es juristisch gesehen kein Krieg ist. Aber im Fernsehen sagen wir alle Krieg. Da wird geschossen, da ist eine Front. Und der Krieg läuft ja seit 2014 im Donbass. Mhm. Aber ich sage es im Fernsehen, im russischen Fernsehen, sage ich live Krieg. Ich bin noch nicht abgeführt worden.
Was ist eigentlich, wo sehen Sie die Ursache für dieses ja doch schon sehr tief verankerte Unbehagen westlicher Medien und vielleicht sogar auch Politiker gegenüber Russland? Klar, da spielt jetzt vielleicht der Kalte Krieg und Zweiter Weltkrieg historisch. Also warum ist man da immer noch auf diesem konfrontativen, ja, schubladisierenden oder totales Klischee-Denken behaftet? Was ist da die Ursache dafür, Ihrer Meinung nach?
Ja gut, also einerseits natürlich, dass das alte Feindbild, das man aktivieren kann. Das ist so massenpsychologisch. Aber es ist natürlich so, nochmal, wir reden von Geopolitik. Und wir reden davon, dass alle deutschen Medien mal irgendwann mit Lizenzen der US-Besatzer gegründet wurden. Und wir reden davon, dass die Thinktanks, die transatlantischen, da sitzen alle Chefredakteure drin. Lesen Sie das von Udo Ulfkotten. Der hat 300 Namen genannt von führenden deutschen Journalisten, die alle an den Fäden der Transatlantik hängen. Und Transatlantiker ist Washington. So, das kann jetzt jeder sagen, Verschwörungstheorie, bla bla bla. Aber du kannst es in die Biografien nachlesen. bei den Chefredakteuren, deren Stellvertreter, bei den Politikern der etablierten Parteien, die sind alle verbunden mit den transatlantischen Thinktanks. Die haben als Studenten Stipendien gekriegt, sitzen heute in irgendwelchen Gremien, kriegen Geld, wenn sie eine Rede halten. Die wissen, was sie tun dürfen und wissen, was nicht. Wir kennen doch genug Beispiele von Journalisten, die da mal in die falsche Schublade gegriffen haben und dann den Job los waren. Die wissen, was sie tun dürfen, was nicht.
Wie begegnet man eigentlich Ihnen als Deutscher, auch als Vertreter des Westens? Wie kommen oder wie reagieren Russen auf Sie?
Super. Die Russen, das ist ja der nächste Punkt. In Russland ist die Propaganda, wenn wir so nennen wollen, eine völlig andere. Schon wenn man sich die Reportage und die Wochen schon aus dem Zweiten Weltkrieg anguckt, die Russen. Da waren nie die Deutschen die Böse. Es war immer Hitler-Deutschland, Nazi-Deutschland, Faschisten. Nicht die Deutschen. Mhm. Russland hat immer, auch Sowjetunion, hat immer getrennt zwischen einer Regierung und der Bevölkerung. Das heißt, was wir im Westen sehen, immer die Russen, die Chinesen, das gibt es in Russland nicht. Es gibt in Russland, wieder, lesen Sie mal, ich übersetze es ja jede Woche. Lesen Sie die Fernsehberichte, die ich sonntags immer, also montags morgens immer veröffentliche vom wöchentlichen Nachrichtenrückblick. Da sehen Sie nicht, die Deutschen sind böse. Da sehen Sie im O-Ton, die Deutschen haben eine Regierung, die gegen ihre Interessen handelt und die Deutschen leiden drunter. Also ich hab überhaupt kein Problem. Die Russen sind alle nett. Aus Deutschland, aber erzähl mal.
Was ist eigentlich Ihr Motiv, Ihr Antrieb für Ihre Arbeit?
Die Tatsache, dass ich habe früher mal irgendwann im Business, habe gutes Geld verdient, war in hohen Positionen und habe immer Spiegel gelesen und den ganzen Quatsch geglaubt. Und 2014, vor dem Hintergrund des Maidan, da wusste ich ja, was da wirklich passiert in der Ukraine, auch in Donbass, da habe ich dann gesehen, da passt was nicht zusammen. Und dann habe ich habe damals eine Auszeit gehabt beruflich, weil ich, ist egal, auf jeden Fall hatte ich Zeit, mich einzulesen, auch mal in beide Seiten. Sonst liest du ja eine Seite. Lest den Spiegel, hey, ich bin informiert. Das ist so, ich war auch so ein Typ. Und als ich angefangen habe, beide Seiten zu lesen und vor allem auch zu sehen, okay, die schreiben das, aber die UNO, in der UNO wäre gesagt worden, mal Seite der UNO, mal gucken, war das auch so? Ja, also wenn man da wirklich mal auf die Originalquelle geht, stellt man fest, wie flexibel die westlichen Medien mit der Wahrheit oft sind. Und ich musste alles neu lernen und irgendwann habe ich gedacht, scheiße, die haben mich 40 Jahre verarscht, jetzt mache ich einen Antispiegel. Ich mache das aus Idealismus. Wenn es mir um Geld ginge, dann wäre ich ein Business geblieben. Ich mache es aus Idealismus, weil ich es einfach, ja, ich finde es schlimm, wie die westlichen Medien arbeiten. Du kannst ja jede Meinung der Welt haben. Aber wenn du lügen musst, um deine Meinung zu verbreiten, dann ist irgendwas falsch in deiner Meinung. Mhm.
Und was wäre da vielleicht Ihr Ratschlag, damit sich Ost und West wieder für eine nachhaltig friedliche Lösung einander annähern? Was wäre da Ihre Lösung?
Das wird jetzt radikal klingen. Schmeiß die Amerikaner aus Europa raus. Ja, das Problem ist ja, Putin hat ja schon damals, in der Rede 2001 im Bundestag, hat er auf Deutsch gesagt, lasst uns einen gemeinsamen kulturellen und wirtschaftlichen Raum in Lissabon bis Vladivostok schaffen. Putin hat auch gesagt, ich würde in die NATO gehen. Und die Amerikaner haben zweimal Nein gesagt. Mhm. Weil Russland zu groß ist. Sie können es nicht kontrollieren. Es würde die Hegemonie der USA in Europa stören. So, und solange die USA den Europäern sagen, welche Interessen sie zu haben, werden wir immer Probleme haben. Mhm. Es gab ja keine Probleme in Europa zwischen Russland und, es gab sie nicht. Das Gas lief, die Leute haben gereist, das war alles wunderbar, bis irgendwer meinte, die Ukraine muss in die NATO. Mhm. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie, Und darum, das Problem ist, solange die Amerikaner die Macht in Europa so ausüben können, dass sie jetzt sogar Council on Foreign Relations den Europäern schreiben, schickt mal eure Soldaten in die Ukraine, wir machen es nicht, wir sind ja nicht doof, aber macht ihr mal. Mhm. Ja, oder Sanktionen beschließen. Die Amerikaner heben ja auch Sanktionen auf, wenn sie ihnen schreiben. Die Europäer nicht. Mhm. Ja, also solange das, und parallel machen die Amerikaner noch ein Anti-Inflationsgesetz mit 369 Milliarden, wie viel das war, und ziehen die europäische Industrie nach Amerika mit Subventionen. Und die Europäer sagen, oh, das ist jetzt mal schade.
Was ist Ihr Hoffnungsschimmer? Warum kommt es am Ende gut? Warum eskaliert die Lage nicht? Wir haben über Eskalation gesprochen, über eine Konfrontation zwischen West und Ost. Was ist sozusagen Ihr Lichtblick? Warum es am Ende gut kommt?
Habe ich nicht. Nach allem, was ich jetzt sehe, bin ich dann sehr pessimistisch. Ich hoffe, dass irgendwann irgendwo einer aufwacht. Aber für mich wird ein entscheidender Punkt der Juni sein, Ende Mai, Anfang Juni. Da läuft dieses NATO-Manöver Steadfast Defender und das besteht aus 4 Teilmanövern. Eins war im Winter und Ende März, ab dem 20. März, werden knapp 100.000 NATO-Soldaten aufmarschiert sein von Rumänien bis ins Baltikum entlang der russischen, ukrainischen und weißrussischen Grenze. So, wenn wir jetzt die ganzen Meldungen nehmen der letzten Wochen, von wegen europäische Truppen in die Ukraine, von wegen, ach, die Briten können auch, die britischen Raketen können auch Russland beschießen, dann werde ich erst wieder richtig ruhig schlafen, wenn Mitte Juni all die Soldaten wieder nach Hause gefahren sind. Mhm. Aber ich halte es für möglich, dass davon zumindest einige in die Ukraine geschickt werden, dann kommt die Eskalation. Ich sehe bisher leider nicht, dass irgendwer in Europa, oder USA sowieso nicht, irgendwer in Europa sagt, hey, stopp. Mhm. Da sind jetzt 500.000 oder 1 Million Menschen gestorben. Letztendlich nur für die Frage, ob die Ukraine in die NATO kommt. Und jetzt wollen wir noch unsere Soldaten hinterher schicken. Leute, das geht nicht. Mhm. Ich seh diese Stimme nicht. Nicht unter den führenden Politikern in den großen europäischen Staaten. Mhm. Ich sehe nur die das immer schärfer machen und sowas fordern. Und solange ich da nicht sehe, dass irgendwer zumindest mal anfängt, sein Gehirn anzuschalten, habe ich wenig Grund für Optimismus. Mhm.
Gut, aber jetzt haben Sie gesagt, dass ein Großteil der Russen Optimisten sind. Sie sind da verwurzelt in dieser Gesellschaft. Sie sind gleichzeitig Idealist. Was wäre quasi Ihr Wunschszenario?
Ja gut, also mein Wunschszenario wäre, schmeiß die Amerikaner aus Europa raus und lass uns wieder in Ruhe Grenzen abbauen und lass uns zueinander zu Besuch fahren. Fragen Sie Leute, die zur Fußball-WM in Russland waren, 2018. Ich war eine Woche nur auf der Straße. Das war unglaublich, die Stimmung und aus allen Ländern der Welt. Und die saßen alle, hey, das ist ja ganz anders, als man uns erzählt. Alle saßen hier, das ist ja gar nicht das, was ich in westlichen Medien sehe. So, lass uns einander besuchen, miteinander Urlaub machen, Handel treiben und so weiter und so fort. Wo ist das Problem? Ja, die Russen haben die Rohstoffe, die ihr braucht. Da habt ihr wieder billiges Gas und Öl, freut euch. Und wenn ihr dann irgendwann Photovoltaik machen wollt, die seltenen Erden haben die Russen, die Chinesen auch. So, und ihr könnt dann dafür eure Hightech, eure Autos, ich bin alle happy. Würde ja gehen, ging ja. Aber die Ukraine sollte in die NATO. Mhm. Das war die Kernfrage. Mhm. So, dass die Russen optimistisch sind, ich sagte, die Russen schauen optimistisch in die Zukunft. Das ist ja die Frage, wenn man Umfragen stellt, wie sich dein Leben so entwickelt. Wie das morgen wird, wenn der Krieg sich ausweitet, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, das Leben in Russland ist so, dass alle sagen, es ist heute besser als gestern und morgen wird es wohl besser als heute. Also wie sich das ändert, wenn dann plötzlich, 20.000 französische Soldaten in der Ukraine sind und beschossen werden. Gucken, was dann passiert.
Herr Röper, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.